Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr hört schon, meine Stimme ist ein kleines bisschen angeschlagen. Das ist sehr, sehr schade, denn wir haben ja einige sehr, sehr spannende Themen, über die wir die Woche reden müssen. Von Erik Marx 100. Spiel für Wann und dem zweiten Top-14-Sieg überhaupt bis zu einem deutschen Debüt in der ersten Liga der Frauen und dazwischen eine ganze, ganze Menge. Aber das besprechen wir natürlich nicht allein. Oskar, herzlich willkommen. Eine bewegte Woche, die ihr hattet.
Bewegte Woche, wilde Woche. Auch darüber werden wir natürlich reden. Aber ja, ich bin guter Dinge. Noch eine Woche Rugby, dann haben wir auch schon wieder 10 Tage frei. Dementsprechend, besser kann eine Woche nicht beginnen mit der Aussicht auf Ferien. Dementsprechend freue ich mich, wieder dabei zu sein.
Ja, freuen wir uns, dass du mit dabei bist. Und auch Florian Grill wird sich sicherlich freuen, dass er wieder mit dabei ist, denn es gab ja vergangenes Wochenende, das Wochenende davor, glaube ich, schon die Wahl zum französischen Verbandspräsidenten zwischen ihm und Didier Coronio, der bis zu einem gewissen Grad mein lokalpatriotischer Kandidat gewesen wäre, Herr Bürgermeister von Gruisson, ganz in der Vorort von Narbonne. Aber er hatte nicht wirklich eine Chance, also knapp 32% hat er gekriegt, 67% der Stimmen für den Amtsinhaber Florian Grill bei einer Wahlbeteiligung von fast 92%. Sicherlich auch der richtige Schritt, Florian Grill einen deutlich internationaleren, größeren Blick auf den französischen Rugby, der ein bisschen darüber hinausgeht, was bisher geplant war, unter anderem die internationalen Gremien, Regelgremien, Liga-Planung oder die Planung internationaler Wettbewerbe aktuell von den, also nur knapp 1% der Delegierten in diesen internationalen Gremien aus Frankreich, dafür, dass Frankreich knapp 20% oder 20% der Rugby-Spieler der Welt in Frankreich spielen. Natürlich sehr, sehr unterrepräsentiert. Schön, da jemanden zu haben, der das vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Denn ganz objektiv sind wir in diesem Podcast natürlich nicht. Wir stehen auf französischen Rugby, sonst würden wir das hier ja alles nicht machen. Ein Mensch, der auch auf französischen Rugby steht, bei dem wir uns sehr, sehr stark geirrt haben, ist Giovanni Habel-Kufner. Wir haben vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, keine Chance, dass dieser Mann jemals für Deutschland spielen wird. Und jetzt steht er tatsächlich im Kader für das Spiel gegen die British Army.
Ja, wir haben uns geirrt, kann man so sagen. Also wir haben falsch gelegen. Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Ich weiß nicht, wieso er dabei ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber ja, vielleicht freut er sich einfach auf ein Wochenende mehr oder weniger Entspanntheit, ja, ein Wochenende mehr. Ich weiß es wirklich nicht, ich kann es mir ja auch nicht erklären, aber gut, er wurde wahrscheinlich vom Projekt überzeugt. Also.
Er wird seine Gründe haben, persönlich muss ich aber auch sagen, dass, meine, prinzipiell ist erstmal eine gute Sache.
Ja, glaube, voll.
Da sind wir uns einig, ist eine richtig gute Sache, wir freuen uns darüber. Die Wahl des Spiels ist irgendwie so ein bisschen, also nicht mal ein richtiges Länderspiel, sondern gegen die British Army, was sicherlich ein gutes Testspiel ist. Meine British Army, das sind unter anderem Spieler wie Smith Rokundonguni. Das ist nicht verkehrt, sportlich. Aber es ist kein echtes Testmatch. Der größere Test, als es Saudi-Arabien wird. Nee, die Vereinigten Arabischen Emirate, so rum, Entschuldigung. Aber natürlich trotzdem, ja. Und dann kann man natürlich auch fragen, weshalb man einen Top-Spieler dabei hat, aber auf alle anderen Frankreich-Legionäre verzichtet. Tim Menzel, Maxime Oltmann zum Beispiel, Jules Nostadt.
Erik Marx,
also auch Spieler, die in der Vergangenheit durchaus für solche Spiele auch zu haben waren.
Wobei das eigentlich relativ einfach ist, glaube ich, weil eben noch eine Woche Rugby ist. Also wir haben halt noch eine Woche zu spielen und erst dann frei. Also ich finde es auch krass. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Giovanni bei Bayern so beim Trainer ins Büro kommt und sagt so, yo, die Woche bin ich nicht am Start. Ich spiele gegen die British Army. Sorry, aber gegen Toulouse, das wird nichts mit mir. Geht nicht.
Weil das erste Spiel, das muss man in Fairness dazu sagen, wobei 6. November, das ist unter der Woche. Das nächste Woche Mittwoch.
Achso, okay, dann.
Also es ist im internationalen Fenster, aber es ist natürlich, ja, es ist früh, wahrscheinlich passt dann einfach nicht mit den Ruhezeiten und allem drum und dran. Vielleicht kommen mehr Spieler für gegen die Vereinigten Arabischen Emirate zurück. Aber ja, ein Spieler, der nicht zurückkommt, ist Chris Hilsenbeck. Er steht im Kader für die USA für die November-Tests. Freut mich sehr für ihn, dass es geklappt hat. Es war ja die große Hoffnung, dass das jetzt im November für ihn als aktuell noch in Europa basierten Spieler klappt. Hat in Fairness für Saint-Jean-de-Luz sehr, sehr gut gespielt. So. Daher sehr, sehr schön für ihn, dass das geklappt hat. Und vielleicht haben wir dann doch noch eine. Was heißt doch noch? Die Qualifikation für die nächste WM hat gerade erst angefangen und ich wollte die Chancen schon wieder direkt abschreiben, aber dass wir, also die Spieler in mehreren Teams im Rennen haben, ist ja immer gut, wenn man für jemanden sein kann.
Ich glaube, das ist ja auch die erste WM, wo jetzt, glaube ich, mehr Teams auch dabei sind dann, ne? Also Europa hat einen Spot mehr und Südamerika, Nordamerika wahrscheinlich dann auch so mäßig, ne?
Ja.
Ja. Immerhin den übernächsten World Cup, da ist dann die USA auf jeden Fall dabei. Wie es mit Chris Hilsenbeck aussieht, altersmäßig, das kann ich schwer beurteilen, aber könnte wahrscheinlich eher kompliziert werden.
Ja, aber gut, abwarten.
Abwarten,
ja. So eine Heim-WM weckt dann ja doch immer nochmal Wünsche. Und man muss ja natürlich auch sagen, Brad Thorne hat gespielt, bis er was, 44, mit 42, 43 hat er noch Super Rugby gespielt. Es geht.
Ja. Oder ist das lebende Beispiel bei uns?
gibt immer wieder Beispiele, ob man das seinem Körper antun möchte oder ob man sagt, naja, bevor ich aufhöre und den Körper dann erst richtig spüre, mache ich lieber weiter. Wäre vielleicht auch immer so ein Thema. Ein Ort, der auch viel internationalen Rugby sieht, regelmäßig, ist das Stade de France. Das Thema ist immer noch sehr, sehr offen. Entschuldigung für den harten Themenwechsel. Aber tatsächlich eine spannende Frage. Also Stade de France steht immer noch zum Verkauf. Also der französische Staat als Eigentümer möchte das Ding eigentlich loswerden, weil das Ding sehr viel mehr kostet, als es einbringt. Verwaltet wird das Stadion seit einigen Jahren aus dem Duo von Vinci und Bouygues. Vinci, ich weiß es nicht ganz genau, wie man es richtig aussprechen würde. Kennt ihr wahrscheinlich alle, die schon mal nach Frankreich mussten, wollten, durften. Sie verwalten knapp 3/4 der französischen Autobahnen.
Das sind die Wegelagerer, bei denen man immer Geld abdrücken muss, wenn man durch die Gegend fahren möchte.
Aber sie verwalten auch eine ganze Menge französische Flughäfen. Also unter anderem Clermont zum Beispiel verwalten sie zu 100%. Chambéry, Grenoble, Lyon, die beiden Flughäfen von Lyon, Nantes.
Es gibt zwei Flughäfen in Lyon.
Ja, Saint-Exupéry, das ist der große. Und hier auf Wikipedia steht noch Lyon-Bron. Aber
gut, dass du mir das sagst, dann sollte ich nämlich mal checken, von welchem Flughafen ich abfliege, wenn es zurück nach Berlin geht. Möglicherweise hast du mich nochmal gerettet. Sehr schön.
Ich vermute aber, dass das so ein kleiner Privatfliegerhafen, Flughafen ist. Okay. Ganz genau. Toulon natürlich auch noch. Aber ich sag mal, mit Nantes, Lyon und Toulon haben sie schon mal eine ganz gute Abdeckung der Flughäfen, die deutsche TouristInnen üblicherweise ansteuern, wenn jetzt mal Paris und Marseille außen vor lässt. Also die kennt man in jedem Fall. Week, und da wird es dann jetzt fängt es dann jetzt an, spannend zu werden, sind nämlich ein Bauunternehmer oder ein Bauunternehmen und Mobilfunkkonzern, aber ihnen gehört auch TF1, das, was früher die französische ARD war, die ja unter anderem auch regelmäßig internationalen Rugby aus dem Stade de France zeigen. Da fängt es ein bisschen an, schwierig zu werden, was Verknüpfungen angeht. Vielleicht einmal noch, weshalb das Thema relevant ist. dass Stade de France macht abhängig von der Studie 40-50% der Umsätze des Stadions aus. Fast die Hälfte des Geldes, das das Stadion macht, machen sie mit Rugby. Die andere Hälfte sind Konzerte und 2-3 Spiele der französischen Fußballnationalmannschaft im Jahr. Die beiden, also der Coupe de la Ligue und der Coupe de France, die beiden Fußballpokale, die regelmäßig ihre Finalspiele im Stade de France haben, verkaufen sich selten gut, muss man sagen. Also teilweise ist das Stadion dann nur ein Drittel gefüllt. Seine Coupe de la Ligue gibt es in der Form gar nicht mal mehr. Von daher, das kommt auch dazu. Von daher, das ist immer so eine Sache. Ne, Rugby hat einen großen Einfluss drauf. Mit den Länderspielen, die nur im Stade de France stattfinden, dem Top-14-Finale, das ist schon ein großer Punkt. Deswegen ist immer die Frage, welches der Unternehmen oder welche der vier Unternehmen, zu den anderen beiden kommen wir gleich, dem französischen Verband mehr Mitspracherechte einräumen wird als Hauptmieter des Stadions. Weil da fängt es für den französischen Rugbyverband, der finanziell ein großes Thema in diesem Wahlkampf, nur so mittelgut dasteht. Manche würden sogar sagen, sehr schlecht dasteht.
Aber was ich gehört habe zu diesen Finanzen, dass jetzt die Jungs, die, sage ich mal, immer weiter im Kader sind, für die Zeit, die sie im Trainingscamp sind, kein Geld mehr bekommen, das habe ich gehört. Und auch die U20 wird nicht mehr bezahlt. Also die U20-Nationalmannschaft, ob die Weltmeister werden oder nicht, es gibt keine Kohle mehr, zumindest nicht mehr vom Verband. Die meisten haben ja eh Klauseln in ihren Vereinen dann. Ja. Wenn, dann. Aber vom Verbandseite gibt es gar nichts mehr.
Ja.
Deutsche Verhältnisse.
Ja, was auch komisch ist, weil weil Florian Grill ja unter anderem im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, dass er es spielertechnisch viel breiter aufstellen möchte. U18 ausbauen, U20 ausbauen. Frankreich mit zwei Teams meistens eher spielen lassen, dass sie das auf viel breitere Schultern stellen wollen. Aber gut. Ja, deswegen fängt dann nämlich für den französischen Rugbyverband fängt die große Rechnerei an, aber es ist davon auszugehen, dass wer auch immer die neue Konzession bekommt, die dann vergeben wird, werden dem französischen Rugbyverband sehr, sehr entgegenkommen müssen, weil sie sehr, sehr auf sie angewiesen sind. Aber dann kommt es nämlich drauf an, erhöhen werden sie müssen, die Mieten. Wann kommt der Punkt, wo der französische Rugbyverband sagt, naja, also für das Geld gehen wir dann doch lieber woanders hin. Und daher ja, wird es spannend, weil der Konkurrent für das Duo Vinci Bouygues, die es seit, naja, 15 Jahren oder so machen, ist das Duo aus GL Events, wie auch immer, und der Paris Entertainment Company. Paris Entertainment Company hat ein gewisses Monopol in Paris, was Konzert und Sportanlagen angeht. Also ihnen gehören die Accor Arena, die neue Adidas Arena, die nach den Olympischen oder für die Olympischen Spiele gebaut wurde, wo der Paris Basketball Club spielt, und das Bataclan. Also drei der fünf
alles größten eigentlich.
Konzert. Ja, das, was sie nicht gehört, ist Jean-Bouin. Die Arena von Racine und das Stade de France. Aber wenn sie das Stade de France haben und die Accor Arena haben, haben sie die größte und die drittgrößte Konzerthalle in Paris und haben damit natürlich für alle, die kommen, nochmal ein ganz anderes Angebot, das sie machen können. GL Events, ich spreche es jetzt einfach mal Englisch aus, ist auch im Rugby involviert, denn das ist der Hauptaktionär vom Lyon Olympique Universitaire. Wäre also sehr, sehr spannend, dieses Duo, die beide ein Interesse daran haben, dass die Arena in Nanterre scheitert. War sehr, sehr spannend. Ich unterstelle ihnen jetzt Dinge, aber muss man natürlich schon sagen, dass da ein gewisser Interessenskonflikt herrscht. Ne? Aber sehr, sehr spannend. Ich gehe nicht davon aus, dass sie es bekommen, weil es natürlich finanziell ist das, was sie anbieten können, natürlich einige liegen unter dem, was Vinci und Bouygues anbieten können. Aber ist sehr, sehr spannend, dass sich diese Gruppen gefunden haben, um dort mitzumischen.
Für den französischen Rugby ist es auf jeden Fall positiv. Und
ja, das in jedem Fall, dass es Konkurrenz gibt. Der französische Verband hat dort auch, wie gesagt, ein nicht unerhebliches Mitspracherecht, wer die neue Konzession kriegt. Ich gehe mal davon aus, dass es allein deswegen keine Änderung geben wird, weil du willst es dir ja auch nicht mit deinem Medienpartner verscherzen. Kriegen von TF1 deutlich mehr Geld als Privatsender, als sie es jemals von France 2 kriegen würden. Länderspiele. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie, dass ein gutes Paket gefunden wird oder dass Bouygues ein gutes Paket zusammenstellen kann, wie man jetzt den französischen Verband des Stade de France schmackhaft machen kann. Aber gut. Schmackhaftes Duell.
Ja, schmackhafter Tag für unseren deutschen Legionär, für die Legende Honecker, Erik Marx, mit seinem 100. Spiel, spielt durch. Ja.
Ich habe den falschen Einspieler, glaube ich. Ich wollte
den Adler? Den Adler natürlich. Ja, jetzt haben wir Clermont und Adler, haben wir beides gehört. Es bleibt dabei, was ein Tag für das deutsche Rugby, Erik mit seinem 100. Spiel. Hat auch noch extremst gut gespielt, muss man fairerweise dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihm einen Stern gegeben haben. Hat er irgendwas bekommen?
Nee.
Ja, Frechheit. Nee. Ist gekauft, das
extra
Blatt.
Extra geguckt.
Aber ja, ist schade. Er hat er sich auf jeden Fall verdient gehabt, auch durchgespielt, 80 Minuten. Ja. Und muss ja auch sagen, hat er halt in Clermont nicht gespielt gegen uns. Ich kann bis heute sagen, nicht wieso. Also, wir haben ja deren Stürme absolut überfahren. Dementsprechend hätte Erik da meines Erachtens nach einen besseren, ja, Job gemacht, als das, was da an dem Tag gezeigt wurde. Deswegen logischerweise, dass er da jetzt auch von Anfang an gegen Castres ran durfte. 80 Minuten durchgespielt, gutes Spiel gemacht, sein 100. Spiel und auch noch gewonnen gegen Castres. Und das sah ja anfangs gar nicht so leicht aus. Also Castres legt einen Versuch nach 16 Sekunden, ratzfatz nach dem Ankick auf der Ecke einen Versuch. Da hat man schon gedacht, oh weia, jetzt holt sich hier eine Packung ab. Wenn das in dem Takt weitergeht, dann gute Nacht. Aber das Gegenteil, also absoluter Kampf, absoluter Wille. Ob wann jetzt ja meilenweit besser war, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber sie haben auch die Mannschaft, die mit mehr Einstellung gespielt hat, die in den Kontaktpunkten härter war und so am Ende auch vergleichsweise deutlich gewonnen hat. Das kann man schon so sagen. Also das Spiel ist 34-28 ausgegangen. Und dann natürlich freuen wir uns alle für die Bretagne und auch für den Erik.
Ja, ich meine, also Castres sind ein fantastisches Team, die auswärts nicht unbedingt immer das beste Team sind, aber sind ein fantastisches Team. Wir waren aus einer objektiven Perspektive einfach auch ein Spiel, dass sie jetzt mal das gewinnen mussten. Weil, ja klar, in 6 von 8 Spielen haben sie ein gutes Gesicht gezeigt und ein schönes Spiel gemacht und ein gutes Spiel gemacht. Aber sie hatten aus den 7 Spielen davor halt eben auch erst einen Sieg und sagen wir mal 5 gute Niederlagen. Aber von guten Niederlagen kannst du dir halt nichts kaufen.
Nur Punkte zählen.
Ja, und das ist dann, der Punkt ist halt, wo es dann halt einfach schwer wird, weil Perpignan, haben wir gesehen, sind ein fantastisches Team, die es diese Saison niemandem leicht machen. Mein Ticker ist noch nicht ganz aktuell.
2-0 für die Hertha!
Es läuft hier parallel gerade DFB-Pokal. Ich sitze hier natürlich passend in meinem Hertha-Trikot. Hab nur Oscar jubeln sehen und dachte, oh, das ist schön.
Aber bitte, wir bleiben beim Rugby, wir bleiben beim ovalen Leder, wie man so schön sagt.
Wenn du dir anguckst, wer halt davor war und auf dem Relegationsplatz vor dem Spieltag war Stade Français. Dass sie nicht da unten bleiben, ist klar. Perpignan machen es die Saison auch keinem leicht. Montpellier, haben wir immer wieder gesagt, so mau wie sie spielen, eigentlich haben sie einen Kader, der irgendwann mal ja den Durchbruch schaffen muss und nicht da unten bleiben kann. Und wie gesagt, ein gutes Gesicht zeigen, schön verlieren, alles gut, ne?
Aber mit wen der Fahne untergehen.
Ja, von kannst du dir am Ende des Jahres halt nichts kaufen, ne? Und ich glaube, für Wann ist es halt auch einfach zu sagen, wir haben gut gespielt und wir haben alles gezeigt und wussten von Anfang an, dass wir krasse Außenseiter sind. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass sie wirklich diese Besiege holen und zeigen, dass, also wir sind hier nicht da, um ne, die um zu zeigen, irgendwie, wir sind die coolen Underdogs, sondern wir sind wirklich hier, um die Klasse zu halten. Oder zumindest in die Relegation zu kommen. Weil Relegationen, ich meine, sind wir mal ehrlich, nach allem, was wir Anfang des Jahres darüber geredet haben, wie krass die Aufstiegskandidaten der Pro-D2 dieses Jahr sind, aktuell ist denn niemand dabei, bei dem du sagst, boah, die sind aber unschlagbar. Mhm. So, da sind alle Favoriten zeigen in der Pro-D2 aktuell nicht unbedingt ihr bestes Gesicht. Wenn du mich aktuell fragst, wer ist der wahrscheinlichste Aufsteiger, würde ich sagen, Soyon Goulem. Aber die kannst du in der Relegation auch schlagen.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist fantastisch für Erik, bei dem man ja nicht in aller Fairness Anfang des Jahres, ich meine, der einzige Spieler von Wann, der im Finale nicht eingewechselt wurde, wusste man auch nicht so ganz, wie sieht's da die Zukunft aus. Ne? Auch erst das zweite Spiel, so, aber auf den Punkt da gewesen.
Ich glaube einfach, muss einfach nach dem Spiel, wenn er das nächste Spiel nicht spielt, dann, also das ist halt dann nicht, glaube ich, nicht viel mit Leistung zu tun, weil er hat einfach gut gespielt. So, und ich weiß halt von Erik, also er war ja klar, aber auch bei mir, dass halt der Forward-Coach halt lieber ja so stärkere oder 2-Meter-Locks haben möchte, was nicht stärker, schwerere. Aber es bringt dir halt 2 Meter, und wenn du schwer bist, wenn du halt halt keinen Maul verteidigen kannst, das bringt dir dann halt auch nichts. Ja. Dann ja. Hast du halt lieber Erik, der auch nur 5 cm, 6 cm kleiner ist. Aber der kann halt einen Maul verteidigen und kann halt tackeln. So. Das ist halt, also, ja, das ist halt schon besser so.
Also, ich denke auch, und ja, wieder auf dem Punkt da gewesen. Klasse Leistung, kann man nicht sagen. Und ich hoffe, dass er dann nächste Woche gegen wen geht's? In Perpignan. Jetzt schon potenziell vorentscheidendes Spiel. Dass er seine Chance nochmal kriegt.
8 Punkte spielen.
Naja, potenziell 9, 10.
10 Punkte Spiel.
Naja, 10 nicht. Aha, 9 zumindest. Yeah. Ich rede mal einfach weiter, mein Internet ist gerade ein bisschen mau. Weiß nicht, was du in der Zwischenzeit gesagt hast. Mein Internet ist ein bisschen mau heute. Passt zum Wetter. Aber passt auch zu Lyon, die 38-49 gegen Bayonne verloren haben. Bayonne, die Lyon zu Hause im eigenen Stadion 50 Punkte einschenken. Schon eine Hausnummer. Lyon, die sicherlich offensiv eher nicht schlecht waren, aber trotzdem 50 Punkte zu Hause zu kassieren, das ist schon... Da weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was. Also, Bayonne kann man positiv festhalten. Manu Tuilagi macht ein fantastische 2 Spiele, die er bis jetzt für Bayonne gemacht hat. Waren 2 fantastische Spiele. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der nochmal dem Namen, den er hat, nochmal gerecht wird. Und ansonsten, ja, 50 Punkte. Also, meine 49, klar, aber 50 Punkte auswärts bei Lyon, die jetzt ein Jahr lang zu Hause ungeschlagen waren.
Absoluter Kracher. Auch gut, dass sie jetzt bei Lyon angekommen sind. gerade wieder ja, Signalstörungen, sage ich mal. Ja. Aber ich hab's geschafft, hoffentlich konnte Marc das gut überspielen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du gesagt hast. Ich gehe davon aus, dass es dich ein bisschen geschockt hat. Ist natürlich ähnlich. Also zu Hause mit 50 Punkten zu verlieren, auswärts mit 50 Punkten zu verlieren, das ist schon nicht gut. Das ist schon auch echt manchmal... ja, dann wird es ernst in der Kabine, dann passiert was. Aber zu Hause mit 50 Punkten zu verlieren, das ist mir zum Glück nur einmal passiert, und zwar gegen Toulouse mit Brief. Und 3 Stunden nach dem Spiel haben wir dann eine Mail bekommen, dass der Trainer nicht mehr da ist. Dementsprechend, das ist nochmal um einiges schlimmer. Ich gehe nicht davon aus, dass Lyon den Trainer entlassen wird, das ist viel zu früh. Aber das ist so ein Super-Rugby-Spiel, Super-Rugby-Score. Und im französischen Rugby Heimspiele so zu verlieren, ist alles andere als gut.
Es ist ja auch nicht wirklich so ein Spiel, für das es eine Erklärung gibt. Bayonne natürlich einfach auch besser, als man ihnen vielleicht zugesteht. Aktuell Tabellendritter nach 8 Spieltagen. Muss man schauen, ob sie das bis Ende des Jahres durchhalten. Ne? Aber bis jetzt nach 8 Spieltagen Dritter Klar, mit einem Rückstand, mit 6 Punkten Rückstand auf Bordeaux, mit 9 Punkten Rückstand auf Toulouse. Aber immerhin.
Sind die nicht punktgleich mit uns sogar? Wir sind ja auf dem 5.
Nein, also laut der Tabelle, die ich vor mir habe, ist Clermont auf dem 7. Platz mit 19 Punkten, also 3 Punkten weniger.
Okay.
Aber du, die Abstände sind danach nicht mehr groß. Bayern hat 22 Punkte und wie gesagt, Lyon auf dem 9. Platz hat immer noch 18, also ein Sieg, der dazwischen ist. Ne? Zwischen Platz 3 und Platz 9, da ist viel Luft. Ne? Aber ja, wildes Ergebnis. Etwas, das man nicht sagen kann für Bordeaux, die 19:6 gegen Pau gewonnen haben. Ich glaube, das war ja ein bisschen unter dem, was man erwartet hätte. Ich glaube, die meisten hätten gedacht, dass Bordeaux sicherlich einen Offensivbonus holt. War aber vielleicht nicht ganz der Tag dafür. Sehr nasser Rasen. Naja. Auch in Montpellier war Rugby in der Form nicht unbedingt möglich. Wobei natürlich sagen muss, Bordeaux war Nieselregen, das wäre schon, da wäre mehr drin gewesen. Montpellier war
Weltuntergang.
Grotesk.
Hat nur noch Noah mit seiner Arche gefehlt, der die Menschen da einsammelt. Also bei aller Liebe, da ging gar nichts. Das hat der ganze Platz, das sah unmöglich aus. Also da haben die Greenkeeper einiges zu tun. Einiges. Die werden sich richtig gefreut haben.
Platz stand also wirklich unter Wasser teilweise. Also das war schon
wie im Schwimmbad. Da konnte man als Pop kann man sehr richtig schön in gegnerische Gedränge schmeißen, weil man weiß, man wird also, man landet sanft, wenn es zusammenbricht. Schöner Körper ins Gedränge. Bumm.
Jetzt könnte man an der Stelle natürlich anmerken, dass die Vereinshymne von La Rochelle Santiano ist und sie das eigentlich sich in diesem Wetter wohlfühlen oder sagen müsste, also wenn der Platz unter Wasser steht, müsstet ihr euch da eigentlich sehr wohlfühlen. Aber gut, 16-0 am Ende für Montpellier, die ja wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Asinger haben sich gegen Perpignan sehr, sehr schwer getan. 30-23. Vielleicht der eine Fun-Fact, wo wir schon in diesem wässrigen Gefilde sind, haben ja ihr Debüt gegeben im eigenen Stadion, das erste Spiel im eigenen Stadion mit dem neuen Kunstrasen. Falls sich jemand gefragt hat, was denn das Trikot dieses Jahr symbolisieren soll, es soll tatsächlich den Olympischen Pool repräsentieren. Also das soll ein Poolmotiv sein, was sie in ihren Streifen haben. Trikotfolge kommt immer noch. Ist immer noch geplant. Ihr merkt schon, ich freue mich sehr darauf. Aber müssen wir dazu kommen, aber kommen wir noch zu. Letztes Sonntagabendspiel, 57:5 für Toulouse gegen Toulon im ausverkauften Stadium. Auch ein Spiel, über das es sich eigentlich nicht lohnt, viel zu reden. Eine Sache, bei der Menschen aber durchaus einen gewissen Gesprächsbedarf hatten, war euer Spiel in Paris bei Stade Français bei Herrn Dr. Wild, der mir ein langes Interview gegeben hat in der Midi Olympique, dass die Leute ihn dafür kritisieren, dass er dem Verein das ehemalige Trainingszentrum vom PSG organisiert hat. Aber sind die Leute anscheinend nicht zufrieden. Niemand will den Verein kaufen. Wenn er morgen den Stecker zieht, ist er von heute auf morgen bankrott. Aber es ist ein schönes Hobby, sagte er.
Hat er gesagt? Echt jetzt?
Ja. 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 Nicht, dass er den Verein verkaufen wollte, aber er könnte gar nicht, selbst wenn er wollte, weil niemand will den Verein kaufen.
Ich hatte nämlich gelesen, dass die Familie Altrat oder diese, dass die sozusagen diejenigen, die jetzt auch Paris FC gekauft haben, dass die jetzt auch Stade Français kaufen wollen, um nämlich ans Jean Bouin zu kommen. Ob das stimmt, das weiß ich gar nicht. Also, ja.
Wobei ich. Nee, eigentlich glaube ich es nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch Stade Français kaufen wollen würden, weil es würde halt schon irgendwo reinpassen. Die Familie Arnaud, für die, die es nicht wissen, das ist die Familie hinter LVMH, also Louis Vuitton Moët Hennessy. Also die französische Luxusmarke. Milliardäre sind immer mal wieder die reichste Familie der Welt.
Den geht's gut, kurzrum.
Haben zusammen mit Red Bull Paris FC gekauft, was eigentlich recht witzig ist, weil Paris FC eigentlich mal als Gegenverein zu PSG gegründet wurde. und jetzt werden sie davon noch mal betroffen. Aber ich glaube nicht, dass sie an Jean Boa zwangsläufig wollen, weil, wie gesagt, es war mal ein Gegenkonzept zu PSG. Ich glaube nicht, dass sie direkt nebenan, also sie werden zwischenzeitlich im Jean Boa spielen, während der Charletti, das Stadion, in dem sie aktuell sind, renoviert und neu gemacht wird. Aber ich glaube nicht, dass sie langfristig dort spielen wollen würden.
Wäre aber schon ein cooles Derby irgendwie. Das wäre nur wirklich 2 Minuten ja. Fußweg. Nicht mal eine Minute Fußweg.
Nicht mal, die höchstens, Dächer berühren also, sich ja fast.
Ja.
Aber Stade Français ist natürlich ein Verein, der von seinem Ruf gut zu Famiano passen würde.
Also, hat schon so Upper Class, so ein bisschen Upper Class, so ein gutes ja. Image einfach. Das ist ein toller Name, tolle Farbe.
So. Ja, sie stehen halt auch für dieses so ein bisschen...
La Vie en Rose.
Und, ja.
Extravagante.
Also in der Hinsicht könnte ich mir das schon vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Also das muss man abwarten, ne? Niemals nie sagen. Ich meine, wir haben auch gesagt, niemals wird Giovanni Habekuffner für Deutschland spielen. Was er ja in Fairness auch noch nicht gemacht hat. Also noch liegen wir nicht falsch.
Warte den 6. November ab, dann sind wir gescholten. Ne?
Ich meine... Eigentlich hatte er ja nicht mal wirklich Grund, vom Sportlichen abzulenken. 36-6 war schon ein relativ eindeutiges Ergebnis. Gut, sind immer noch drittletzter, punktgleich mit Avignon Montpellier. Aber zumindest dieses Spiel war schon ein kleines Statement, wobei man natürlich, ich hoffe, du verzeihst mir die harten Worte, sagen kann, dass Clermont auswärts ein Abstiegskandidat ist. Klar, Clermont zu Hause ist ein Meisterkandidat, aber auswärts war das bis jetzt ja dann doch relativ wenig insgesamt.
Ja, ich glaube, was man so sagen muss, wir sind so ein bisschen das Team, leider. Wir sind so ein bisschen das Dudipren, also dieses Schmerzmittel für die Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich glaube, das jetzt Perpignan ist, ob das Stade Français ist, ob das, auch noch ein bisschen Toulouse irgendwie. Toulouse verliert 2-mal in Folge. Ist noch nie passiert in der ganzen Geschichte dieses Vereins, so gefühlt. Und dann kommen wir. Und dann kommen auch noch die Port zurück. So, Paris, schon im Rücken zur Wand, schon auf dem letzten Platz, dann kommen wir. Das heißt, wir spielen immer gegen Teams, die so ein bisschen in diesem Panikmodus sind. So, und was halt man auch gemerkt hat, dass wenn wir diese ersten 20 Minuten in Paris, wo wir gut waren, wenn wir da einfach gepunktet hätten und unsere Chance genutzt hätten, dann ist es auch ein anderes Spiel. Aber dann, ne, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, dann gewinnt Paris sein Selbstbewusstsein und am Ende bekommst du halt dann 36 Punkte. Und es ist halt bitter und es ist halt wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, weil gegen Lyon wird es nicht anders sein. Wir spielen jetzt gegen Bordeaux, dann haben wir 10 Tage Pause und dann spielen wir gegen Lyon. Wir haben gerade davon gesprochen, ja. Lyon hat zu Hause verloren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auswärts gewinnen werden dieses Wochenende. Das heißt, wenn wir sie antreffen werden, dann sind sie auch in diesem Panikmodus. Ja, und wir können halt das halt nicht immer als Ausrede nehmen, sondern wir müssen das jetzt, wir müssen einfach mal auswärts auch punkten, auch fürs Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist immer etwas, was gut tut.
Verzeihung. Ja, absolut. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil theoretisch hat die Mannschaft ja das Potenzial, deutlich besser dazustehen. Also vor allem, wenn man die Heimform nimmt, ich habe jetzt das britische Klassement nicht vor Augen. Wo du quasi das britische Klassement hätte ich nicht reinwerfen sollen, wie auch immer. Ist halt, du hast halt eine Basis, wird davon ausgegangen, dass du alles zu Hause gewinnst. Deswegen kriegst du quasi Punkte abgezogen. Für alles, was du zu Hause an Punkten verlierst, werden dir Punkte abgezogen und du kriegst Punkte nur dazu, wenn du Auswärtspunkte holst. Also es quasi werden die verlorenen, zu Hause verlorenen Punkte gegen die auswärts gewonnenen Punkte aufgerechnet. Was eigentlich immer so ein... Wenn du davon ausgehst, dass jeder Verein jedes Heimspiel gewinnen sollte und müsste, immer ein ganz guter, eigentlich ein guter Weg ist, zu kalkulieren, wo die Teams stehen. War auch das nicht mehr unbedingt so, das Maß der Dinge. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, zu Hause ja wirklich was von den 4 Heimspiele, davon
3 mit Bonuspunkten und auch 3x 50 Punkte also ausgeschenkt.
Ja, also ich meine, zu Hause Form ist ja wirklich Top-Team-Meisterkurs. Muss, also ist halt immer dann da auswärts immer noch so ein bisschen.
Das ist ganz lustig, dass du es ansprichst. Also wir hatten nämlich gestern. Ja, gestern hatten wir, also Christoph hat ja die, ich weiß nicht, ob das alle Trainer machen, aber er hat halt, macht halt immer so, trifft sich mit Supportern und dann diskutieren die halt, ne? Also ist halt da schon relativ, er kann ja auch gut reden, er kann ja auch gut Kritik haben, aber er lädt eben die Supporter ein oder Dauerkarteninhaber ein und da wird halt mit einem Spieler diskutiert. Also das, wir waren da sechs Spieler waren wir, Christoph, waren wir eingeladen in einer umgebauten Kathedrale, des, ja, hier der, wie sagt man, des Bürgermeisters, mehr oder weniger. Und da waren halt bestimmt 40, 50 Leute dann auch da. War dann da so ein Theater hat halt aufgebaut, dann mussten wir mal auf die Bühne. Und dann hatten wir wirklich, also wir als Spieler waren da eine Stunde und Christoph noch ein bisschen länger. Und dann wurden wir wirklich eine Stunde lang, waren wir dann wie so einem, wie sagt man das, so ein Kreuzverhör mehr oder weniger von den Supportern. Und da kamen auch genau diese Fragen. Und, aber ich finde es gut. Weil es eben, ist halt immer extrem leicht, wir kommen nachher noch dazu, auf Social Media jemanden anzugreifen, was zu bewerten. Und es braucht halt ein bisschen mehr Mut, wenn du dann auf einmal vor uns stehst oder vor dem Christoph stehst und dann halt deine Meinung sagt. Und das war ganz lustig, weil dann waren auf einmal irgendwelche Supporter, die dann Fragen gestellt wie, ja, wenn ich mal eure Hintermannschaft angucke, wenn ich die mit Toulouse vergleiche, Toulouse ist viel tiefer, warum seid ihr nicht flacher? Das war natürlich extrem lustig, weil ich als Stürmer oder sowas, waren natürlich Fragen, die ich dann habe weitergeben müssen, weil ist eine gute Frage, also kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Und auch, dass der Michael war dabei, also der spricht ja, der ist ja erst seit 3 Monaten in Frankreich, spricht natürlich kein Französisch. Das war auch auf jeden Fall ja, der ein oder andere Franzose, der dort versucht hat, auf Englisch seine Frage zu stellen. Ja, werde ich in Erinnerung behalten, war auf jeden Fall lustig. Aber top, dass sie es gemacht haben und auch ist auch mutig von den Leuten dahin zu gehen und halt einfach mal die Meinung zu sagen, denn muss es ja nicht verstecken, aber der ein oder andere Supporter ist sicherlich auch nicht nur enttäuscht, sondern auch sauer über die Präsentation, die wir auswärts liefern. Und es ist ja irgendwie auch gut, mal zu wissen, ja, das mal so gesagt zu bekommen und zwar auf eine faire Art und Weise. Warum das wichtig wird, das kannst du ja vielleicht einleiten.
vielleicht erstmal eine Sache vorweg, die dazu beigetragen haben könnte, denn Christoph Rios, euer Trainer, hat in der vergangenen Woche seinen Vertrag verlängert. Da stand er noch aus. 2 Jahre und eine auf Option, was ja vielleicht auch nicht der größte Vertrauensbeweis ist, aber ich denke erstmal an sich vollkommen in Ordnung. Ja, es gibt einen ehemaligen Spieler, Marvin O'Connor, der entgegen seinem Namen tatsächlich französischer Nationalspieler ist, wenn auch 7er-Nationalspieler. Ich glaube, für die 15 hat er nicht gespielt. Ja, der allerdings auch mehrere Jahre in Clermont gespielt hat.
Ja, gespielt hat er nicht so viel, aber er war zumindest hier unter Vertrag. Ja.
Aber er hat sich im Rahmen dieses Spiels entschieden, seinen seit einem Jahr brachliegenden Twitter-Account wiederzubeleben und ja, ein wenig gegen Christoph Rios auszuteilen. Oh ja, wirklich nicht. 20 Spiele in 3 Jahren, das ist schon. Gut, er war auch immer noch mit den. Mann, nee, hat er nicht mal für die 7er gespielt. Naja. Aber für die französischen U20 gespielt, das wusste ich auch nicht. Aber gut, sei es drum. Ja, sehr überraschend, dass ja, nach einem Jahr sein Twitter-Account wiederbelebt und. Also das ist ja hier wirklich gar nichts, was bei euch hier läuft. Christoph, großer Schwätzer, wie immer. Wer von deinen Soldaten wird jetzt noch für dich eine Kugel einfangen? Übrigens, das hat er so formuliert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, und dann glaube ich noch, du Arschloch. Oder sowas, oder?
Ja, irgendwas in die Richtung. Ja, es war schon also in der Form.
Persönliche also Beleidigung einfach.
Form vollendet, Form unvollendet. War eine runde Sache, nur eine unschöne runde Sache. Ja, irgendwie ein großes Thema. Clermont hat auch eine Pressemitteilung rausgegeben und du denkst also persönlich denke ich immer noch, warum gibst du dir als Verein die Blöße, so einem offensichtlich schwachsinnigen Tweet Legitimität oder Legitimation zu erteilen, indem du darauf antwortest. Das hast du doch gar nicht nötig. Christoph Rios, wie er nun tatsächlich darüber fühlen oder wie er tatsächlich darüber denken mag, mal dahingestellt. Hat sich in der Pressekonferenz auch sehr klar hingestellt und sagt, also ihm ist das ja völlig egal, sowas perlt an ihm ab und ihm tut es nur leid für die ganzen anderen Spieler, die für willkürliche Argumente erhalten müssen. Oder müssten, Konjunktiv wäre hier vielleicht angebracht. Ich denke mal, Christopher Rios, er hat sich ja in den vergangenen Jahren durchaus mit dem einen oder anderen Spieler verscherzt.
Ja, ich glaube, was man halt sagen muss, ist, also wenn du halt von einem Trainer rasiert wirst oder wenn du aussortiert wirst, dann ist es erstmal nichts Schlimmes, weil es halt unsere Arbeit ist. Und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man einfach das nicht sich zu Herzen nimmt. Ich würde eher sagen, es ist was Positives, wenn dir jemand sagt, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, bitte such dir was anderes. Ja, ich wünschte, das wäre mir in Brief vielleicht auch so gesagt worden, man, mit dem neuen Trainer. Und nicht, der eine sagt das, der andere sagt jenes und dann kann man doch nicht zur Laie gehen, sondern dass man einfach eine klare Kommunikation hat. Und was man halt auch sagen muss, der Typ, der war halt Master Français, der war in Montpellier, aber bis zum Ende seines Vertrags war er nicht da, sondern er ist zweimal früher rausgeworfen worden. So. Sagt vielleicht auch schon einiges. Vielleicht auch nicht, ich kenne ihn nicht, ist auch egal. Aber ich glaube, es ist erstmal fair, jemandem zu sagen, ey, so, ich plane nicht mit dir, ich hab eine andere Vorstellung. Und genau, so, bitte such dir was anderes. Er war auch nicht der Einzige. Ich glaube, es gab 7 Spieler und 6 von denen haben einen neuen Club gefunden. Wenn dir jemand sagt, ich zähle nicht auf dich, du spielst die Saison nicht, ja, dann wundere ich nicht, wenn du die Saison nicht spielst und sagst, ich habe aber hier einen gut dotierten Vertrag und ich sitze den aus, dann kannst du das machen, das ist dein Recht, aber du machst es halt mit dem Wissen, dass du halt keine Rolle spielen wirst. Und ich glaube, sich dann darüber zu beschweren, ist einfach menschlich schwach. Ist einfach menschlich schwach und dann auch noch öffentlich, also und dann auch noch irgendwie um 1 oder 2 Uhr nachts, was weiß ich, wie viel Bier der Mann dann schon getrunken hat. Ja, es ist einfach, ja, ich finde es einfach nicht gut. Ne? Also wenn er wenigstens persönlich angerufen hätte, wäre vielleicht auch mal was anderes. Wäre die Ausdrucksweise immer noch nicht richtig gewesen, aber ja, es war einfach unschön. Also ja, ich glaube, es sagt mehr über ihn als über Christoph und unseren Verein aus.
Das ist absolut
meine Sache. Was einfach Unsinn ist, was er geschrieben hat. Muss man einfach so sagen.
Ich denke mal, ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass die Form völlig daneben ist. Also ich glaube, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Das macht man in der Form nicht. Er tut sich damit auch professionell keinen Gefallen. Auch wenn er nicht mehr aktiv Rugby spielt, wird er trotzdem noch einen Job haben, in dem es vielleicht nicht gerne gesehen wird. Ich meine, dass Christoph Rios ein Charakter ist, der mit Vorsicht zu genießen ist, hat man in Bordeaux gesehen. Er hat sich mit Cameron Wauquiez verscherzt, mit Mathieu Jalibert, mit Max Lucu. Trotzdem ist er nun mal dein Boss. Er ist dein Chef und damit musst du leben. Ja? Oder eben halt auch nicht. Und dann bist du Marvin O'Connor. Aber gut. Sei es drum. Apropos Dinge, die ja, ein bisschen wehtun. Dax hätte fast das zweite Jahr in Folge im Brief gewonnen. Pro de deux, beste Liga aller Zeiten, beste Liga der Welt. Maxim Oltmann hat auf der 15 gestartet, durchgespielt, sich 2 Sterne im Median Peak verdient. Hat den ersten Versuch der Partie gelegt, nach guter Vorarbeit von seinen Flügelspielern. Hatten am Ende 15-13, ist es ausgegangen für den haushohen Favoriten Brief. Mit 2 British and Irish Lions in der dritten Reihe. Ausgegangen, weil der Spielmacher von Dax, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, in der 80. Minute einen nicht unbedingt einfachen Kick von der Seitenlinie daneben gesetzt hat.
Versuch ja, ein bisschen so das Déjà-vu vom letzten Jahr, ne? Ja. Mit roter Karte auch. Ja. Diesmal ein bisschen früher als das letzte Jahr.
La Rangera. Ja. Ja, schon. Cerisier übrigens, sein Name. Ja, hat Dax einfach raus, wie man den Brief gewinnt? Oder ist Brief einfach aktuell wirklich nicht so gut, wie sie von dem Kader her sein müssten?
Naja, also raus, wie sie gewinnen, haben sie nicht. Die haben nämlich jetzt zweimal geschafft, eigentlich ein Spiel, was du gewinnen musst, zu verlieren. Ja? Also das ist auch eine Leistung. lustig auch, das heißt lustig, interessant auch die Deklaration nach dem Spiel von Pierre, wo er meinte, ja, dieses Spiel, das haben wir nur gewonnen, weil die Stürmer am Montag alle zusammen gegessen haben. Ja, und manchmal ist Rugby eben nicht nur, was auf dem Feld passiert, sondern auch das, was daneben passiert. Das hat er wirklich so gesagt. Fand ich irgendwie lustig und ist ja auch gar nicht mal so falsch. Das ist wohl eigentlich schon ziemlich richtig. Denn ohne die Stürmer wäre, glaube ich, wäre es eng geworden in dem Spiel. Ich sag mal so, wir haben es im negativen wie im positiven Sinne. 4 Punkte sind 4 Punkte, ein Sieg ist ein Sieg. Und gerade, sag ich mal, wenn man sich anschaut, wie vielleicht Mitkonkurrenten gespielt haben. Provence hatte in der Wehr verloren. Also der ein oder andere ist da schon in Strauchen gekommen. Biarritz hat ja auch verloren. Aber es sind eben 4 Punkte. 4 Punkte ist es ein Heimsieg. Und wenn sie ja, am Sommer, nächsten Sommer aufgestiegen sind, ja, dann fragt keiner mehr nach dem Spiel gegen DAX. Dann sind sie aufgestiegen. Dementsprechend sicherlich ein Spiel, was jetzt nicht viel Selbstvertrauen gibt, aber eins, was 4 Punkte gibt. Und das ist das am Ende, was zählt.
Ja. Persönlich muss ich immer noch sagen, also es ist, Brief sind immer noch Tabellenzweiter.
Ja.
Mit 2 Punkten Rückstand auf Montauban, aber eben halt auch nur 4 Punkten Rückstand auf den achten, Vorsprung auf den 8. Platz. Die Favoriten dieser Saison neben Brief, also Grenoble sind 5., Provence sind 6., besonders schockierend Oyonnax sind 12. Mit, naja, fast 10 Punkten Rückstand auf die Tabellenführung. Das ist schon dünn und sie hätten auch fast gegen Béziers noch verloren, dazu kommen wir gleich noch, aber die Favoriten in der Pro D2 dieses Jahr sind nicht besonders favorisiert. In vielen Spielen aktuell tatsächlich nicht besonders doll. Montauban mit dem 5. Sieg in Folge, wer hätte das gedacht in den letzten Jahren? Dass Montauban mit 5 Siegen in Folge Tabellenführer ist.
Und auch noch ausverkauft. Gegen Grenoble, 30-25 gewonnen, 7.000 Menschen im Stadion, 7.200. Die Bude war voll. Gut, jetzt,
man muss jetzt natürlich auch in Fairness sagen, dass sie das Stadion in diesem Jahr verkleinert haben. Modernisiert in jedem Fall, aber auch verkleinert. Aber trotzdem, das erste Mal seit Vor-Pandemie-Zeiten, dass dieses Stadion ausverkauft war. Es gibt endlich mal wieder einen Hype in der Stadt. Das ist schön.
Ist Montauban nicht eigentlich Toulouse? Ist das nicht ähnlich wie Colomiers so mäßig? Oder ist das übertrieben?
Nee, Montauban ist schon noch eine Ecke. Also, was heißt eine Ecke?
Eine Stunde.
Das ist eine Dreiviertelstunde. Ja, Dreiviertelstunde, okay. Stunde. Der zentrale Platz sieht von Montauban ist so ein Mini-Kapitol. Also, sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Muss man der Pferde schon sagen, dass sich das recht ähnelt. Montauban ist aber, es ist schon noch ein Stück. Es ist eine kleine Ecke. War ja sehr, sehr überraschend. Also wie gesagt, es ist ein süßes, kleines Stadionchen, das sie sich da hingesetzt haben. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass sie das Stadion verkleinert haben. Da das Stadion war zu groß für den Ort. Haben das gemacht, was sich Agen nicht getraut hat. Über 6.000 Leute waren in Agen und das Stadion sieht leer aus. Nicht schade. Ich habe mir, als sie das Stadion renoviert haben, hatte ich mir gewünscht, dass sie das Stadion verkleinern. Und du denkst, es bringt nichts, dass du ein großes Stadion hast dafür, dass es, wenn überhaupt, einmal im Jahr gegen Toulouse ausverkauft ist. Nein, es muss für das Alltagsspiel ausverkauft sein. Nicht für das ganz Große. Da kannst du einfach die Preise erhöhen. Und ich war es sehr fan- und freundlich, was ich gerade gesagt habe. Vor allem
du bist ein richtiger Turbo-Kapitalist. Was sind das für Aussagen? Da gibt es gleich ein Parteiausschlussverfahren. Musst du aufpassen, bitte.
Aber es ist nun mal so, es sieht deprimierend aus, das Stadion ist halb leer, obwohl es eigentlich gar nicht so leer ist, ne? Wie gesagt, Agen hat 30.000 Einwohner, Montauban hat 50.000, das ist auch nicht so viel mehr, ne? Aber
na, ist so wie Brief, da könnte man eigentlich auch ein Stadion mit 18.000 Plätze voll bauen, weil in Brief ist 18.000 Plätze immer voll, bis jetzt, auch gegen DAX,
ja,
war das Ding voll.
Ist auch immer noch sehr überraschend, muss ich in aller Fälle sagen. Auch voll in Zweiunglem, um vielleicht mal kurz die Ergebnisse, oder so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Zweiunglem 33-22 gegen Biarritz gewonnen. Der erste Heimsieg diese Saison auch.
Ja, und nicht nur ein guter Heimsieg, auch ein gutes Gedränge. Also für alle Gedränge-Fetischisten. Wenn jemand sehen möchte, wie er so das Gedränge von Biarritz absolut katapultiert wird, der möchte doch bitte mal auf Zweiunglem Instagram-Account vorbeischauen. Weil das, also da geht jedem proppt das Herz auf bei diesen Bildern. Besser geht's gar nicht.
Vielleicht der Vollständigkeit halber noch für alle, die Blau-Weiß und Hertha hat 2-1 gewonnen tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Wild. Wild auch was in BC in den letzten Wochen abgegangen ist. Hätten fast erstmal am letzten Wochenende in Oyonnax gewonnen, also am Ende 5 Meter nach der Sirene, 5 Meter vor der Mahllinie von Oyonnax mit dem Vorball verloren. Also vielmehr ein Spiel, das BC mit ein bisschen mehr Ballkontrolle durchaus hätten gewinnen können. 18-13 am Ende, da wäre aber mehr drin gewesen für BC, wenn wir ehrlich sind. Wobei der erste Versuch hätte in der Form auch nicht fallen dürfen für BC. Aber gut, weiß drum. Sehr, sehr enges Spiel, Oyonnax, die sich über die Zeit retten, aber absolut nicht als Aufstiegsfavorit oder Mitaufstiegsfavorit auftreten. Viel aufregender eigentlich das, was jetzt in den Nachrichten war, was außersportlich in BC so passiert ist. Samuel Marquez wurde vom Verein sanktioniert, weil er oder hat eine finanzielle oder hat eine Geldstrafe erhalten, wurde für ein Spiel suspendiert und muss Sozialstunden ableisten, weil er bei der Nuit de Rugby eine das Barpersonal sexuell belästigt haben oder laut interner Ermittlung hat. Wobei man da vielleicht positiv hervorheben muss, dass Samuel Marquez auf den Verein oder sich wohl selbst beim Verein gemeldet hat, gesagt hat, ich habe Scheiße gebaut. Mit Verein und LNR wohl sehr gut kooperiert hat, macht die Sache immer noch nicht okay. Aber zumindest die Sache hat sich geklärt. Offen ist es noch, wie es bei Taleta Tupola und Hansen Kinsey weitergeht. Tupola auch wie ein Kinsey wegen häuslicher Gewalt von der Polizei abgeholt. Wohl unter ja, großem Alkoholeinfluss, wurde vom Verein suspendiert, genauso wie Hansen Kinsey, für den es noch etwas drastischer weitergehen könnte. Der wurde vor 1-2 Jahren schon mal auf Bewährung verurteilt. Für ihn könnte es jetzt ins Gefängnis gehen. Das kenne ich noch aus Zeiten in Narbonne. Hat sich da vielleicht ein oder anderes schlechte Vorbild gesucht. Muss schon sagen, eine unschöne Karriere. Sportlich mal dahingestellt, aber unter anderem lange Strafen für Eye-Gouging und anderes Missverhalten auf dem Feld. Und anscheinend abseits des Feldes nicht besser. Aber zumindest konsequent vom Verein da direkt zu handeln, muss man ja leider Gottes heutzutage positiv hervorstellen, wenn ein Verein tatsächlich mal das Richtige tut, in dem Fall BC. Hätte ja nicht gedacht, dass ich diesen Verein mal lobe, aber sehr schön BC. Ich hoffe trotzdem, dass ihr absteigt, aber sehr schön. Nizza hat im Abstiegskampf gegen Valence verloren, direkte Konkurrenten. Immer noch Valence dabei, letzter Nizza nicht mal auf dem Relegationsplatz. Am Ende trotzdem 19-24 für die Gäste aus Valence. Kein Tim Menzel dabei. Nevers, wir haben es schon angesprochen, hat 15-11 gegen Provence Rugby gewonnen, Just Nostadt. Vollständigkeit halber noch. Hat gestartet, wurde nach 46 Minuten ausgewechselt. Kuriosität des Spieltags vielleicht, oder des Spiels, dass Provence anscheinend im Mannschaftsbus von Montpellier angereist ist. Da hat man sich was gegönnt.
Sehr auch viel wild.
Bequemer wohl.
Ja, okay. Ja.
Sehr viel bequemer als der eigene Bus. Wobei man denkt, dass so viel Geld, wie der Verein in den letzten Jahren in alles Mögliche investiert hat, dass man da gegeizt hat. Nevers, vielleicht der Vollständigkeit halber, hat einen fantastischen Teambus, den dem Verein 1,2 Millionen Euro gekostet hat. Aber der soll wohl das Maß...
Ich habe legendäre Storys über das Ding gehört, vor allen Dingen, weil Nevers damit da auch absolut alle Auswärtsspiele und Reisen begeht. Und das Ding, also da haben sie, wie sagt man so schön, nicht kleckern, sondern klotzen. Und das Ding, damit haben sie sich ein Denkmal gebaut.
Also schon, meine, von allem, wofür du als Verein bekannt sein kannst, natürlich eine der komischeren, aber es soll ein sehr, sehr, sehr schöner Bus sein.
Ja, ich glaube, es ist ein Doppeldecker mit allem, was man halt so braucht, Pokertische, Playstation. Aber gut, also eine Wehr hat eben keinen Flughafen, ne? Da braucht man was anderes. Ja.
Apropos kein Flughafen, anscheinend auch ein Krankenhaus, das seine Chirurgen jeden Tag aus Dijon mit dem, mit dem Helikopter einfliegt.
Und zwar nicht mit dem, die werden demnächst alle vom Nevers-Bus eingesammelt aus Dijon. Kommen sie dann alle mit dem Top-Class-Bus an.
Man muss die großen Angebote auffahren. Wie Aurillac, die 33-29 im Mont-de-Marsan gewonnen haben. Das allererste Mal überhaupt in den 32 Versuchen seit 1951, dass Aurillac im Mont-de-Marsan gewinnt. Und Agen gewinnt das Derby gegen Colomiers mit 27-18. So, aber bevor wir uns dem Ende dieses Podcasts neigen, noch einmal herzlichen Glückwunsch an Sophie Feller. Die deutsche Nationalspielerin hat ihr Debüt für Lille gegeben, kam von der Bank in der 64. Minute in der überraschend knappen Niederlage in Grenoble 20-18. Grenoble ja durchaus, naja, zumindest Favoritinnen aufs Halbfinale, wenn denn mal alle Nationalspielerinnen wieder mit dabei sind. Bordeaux hat 47-5 gegen Rennes gewonnen. Da keinerlei Überraschung. Montpellier etwas überraschend 16-36 gegen Blagnac verloren. Romagna hat zu Hause auch leider recht hoch verloren, 20-38 gegen Toulouse. Nächstes Wochenende dann natürlich das erste der 5, beziehungsweise 6-7 im Fernsehen übertragenen Spiele von Canal Plus, wo sie dann gegen die Meisterin aus Bordeaux spielen im Replay des letztjährigen Finals nach eurem Spiel oder vor eurem Spiel gegen Bordeaux.
Nee, wir spielen um 14:30 und die Frauen spielen dann um 16:45.
Ja, also in jedem Fall einer von 5 Doppelspieltagen, die angesetzt sind. Sehr, sehr schöne Sache, sehr schöne Initiative. Und natürlich die Spiele dann allesamt auf Canal Plus. Und Lyon haben 0-7 gegen Bobigny verloren. Das ist auch ein Ergebnis, das für mich eher auf der überraschenden Seite ist. Lyon, wenn sie denn mal in Top-Besetzung sind, eigentlich auch ein Team, das gar nicht so schlecht dastehen sollte. Vor allem im Vergleich zu Bobigny. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ne? Wir freuen uns in jedem Fall darauf, dass Spiel Clermont-Bordeaux oder Romagna-Bordeaux nächste Woche dann auch ein bisschen detaillierter besprechen zu können. Denn aktuell ist natürlich so ein bisschen das Problem, wo kriegen wir die Infos her? So viel berichtet. Aber ich hoffe natürlich, dass wir in diesem Podcast in den nächsten Wochen dann die ein oder andere Sache noch dazu verkünden können. Aber ansonsten,
wir sind dran. Möglicherweise haben wir sogar schon eine Zusage. Nicht zu viel verraten.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, es wird was. Aber ich denke doch. Ansonsten war es das von unserer Seite diese Woche. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Teamwünsche habt, schreibt uns gerne entweder auf Instagram unter blueblaurugbypod oder eine E-Mail an info@blueblaurugby.de. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
Ja, macht's gut. Genießt euren Abend. Hoffentlich könnt ihr euch auch über euer Fußballteam freuen, was gewonnen hat. Und wenn nicht, dann vielleicht über euer Rugbyteam. Macht's gut. Tschüss.